Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Ja, da sind wir wieder. Hallo Gesa.
Hallöchen.
An einem Sonntag, an einem Ostersonntag. Sensationell, oder?
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Häschenwitze zu erzählen, aber
ich bin sehr froh, dass du dich an keine Häschenwitze mehr erinnern kannst. Deswegen kannst du vielleicht sagen, woran du dich erinnerst, was wir in der Sendung zum Beispiel machen.
Also tatsächlich bin ich total hingerissen von einem, ja, eigentlich ist es ein Western und das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich von einem Western hingerissen bin. Es ist nämlich John Williams, Butcher's Crossing oder Butcher's Crossing, wie der Amerikaner sagen würde. Und der Übersetzer dieses großartigen, neu entdeckten Romans, der ja schon in den 60er Jahren geschrieben wurde, den haben wir gleich zu Gast, nämlich Bernhard Robben.
Sehr schön.
Freue ich mich. Das ist mein Highlight dieses Ostersonntags.
Okay, ich habe ja ganz viele, also außer natürlich deine Gegenwart, habe ich auch noch Tex Rubinowitz. Der hat ja im vergangenen Jahr den Bachmann-Preis gewonnen, überraschenderweise. Also überraschenderweise, weil er jetzt nicht, glaube ich, zu den ganz großen Favoriten gehörte, sondern Karen Köhler, die wir ja auch, und die bekam ja dann Windpocken. Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich. Gemein.
Und er hat dann aber verdientermaßen tatsächlich den Bachmann-Preis gewonnen für seinen Text Irma und daraus ist jetzt ein Buch geworden und ich habe das so gerne gelesen. Das ist so großartig.
Und warum das wirst du mir auseinanderklamüsern,
Das,
ne?
Werde ich dir genau auseinanderklamüsern und wir haben ja noch so einiges andere vor.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Will Andrews ist jung. Und vor ihm liegt eine glänzende Karriere. Doch statt weiter brav zur Uni zu gehen, zieht es den Amerikaner 1873 nach Butcher's Crossing, einem staubigen Nest tief im Wilden Westen. Dort schließt er sich einer Gruppe von Glücksrittern an, die nach riesigen Büffelherden in einem entlegenen Tal der Colorado Rockies suchen wollen. In den 60er Jahren schrieb John Williams nicht nur den großartigen Roman Stoner. Mit Butcher's Crossing ist jetzt sein zweiter Roman wiederentdeckt worden und auf Deutsch erschienen. Bernhard Robben hat Butcher's Crossing übersetzt und ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, herzlich willkommen, Bernhard Robben. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, hier zu sein.
Der Roman fängt ja an wie ein ganz und gar konventioneller, klassischer Western. Ein adrett gekleidetes Greenhorn steigt von der Kutsche und landet in einer anderen, vollkommen rauen Welt. Butcher's Crossing oder Butcher's Crossing, müsste der Amerikaner wahrscheinlich sagen, ist ja eine Ansammlung von ollen Bretterbuden, in denen auch so richtig klassische Typen leben, also wortkarg, schrullig, es gibt so ein paar Prostituierte natürlich. Was fasziniert diesen jungen Will Andrews überhaupt am Wilden Westen, an dieser Idee? Was führt den nach Butcher's Crossing?
Ich glaube, Will Andrews ist in dem Fall auch stellvertretend für den Leser. Was fasziniert uns am Western, ist, glaube ich, die übergreifende Frage, auf die ich gern zuerst eingehen würde, weil meines Wissens John Williams ganz bewusst das Genre Western aufgreift und versucht, etwas Ehrlicheres zu schaffen, als damals auf dem Markt war. Wir reden, das Jahr ist 1873, spielt der Roman. Wir reden aber von einer Zeit, 1960, in der dieser Roman entstand, der erste Roman von John Williams. Da gab es schon Red River, den Film mit John Wayne zum Beispiel. Die ganzen John Wayne-Filme feierten Triumphe. Es gab aber auch einen Schriftsteller wie Zane Grey, der 90 Wildwest-Romane geschrieben hat, die in Deutschen alle als Heftchen erschienen sind und begeisterte Leser gefunden haben. Ich glaube, es ist die Natur, die fasziniert, aber vielmehr noch die Gesetzlosigkeit. Will Andrews begibt sich in ein Reich, in dem keine Gesetze mehr gelten. Und das ist etwas, was er ganz gezielt macht. Er kommt ja, wie Sie sagten, in der Anmoderation von einer Uni, geht in den Wilden Westen, um sich ganz bewusst mit der Natur zu konfrontieren, mit dem wilden Raum, dem Gesetzlosen, und um dort zu sich selbst zu finden, wie das Land in dem Fall und zu dieser Zeit auch zu sich selbst finden will.
Nun steckt ja schon in dem Titel eine ganze Menge drin von dem, was dann den Roman auszeichnet. Der Butcher oder Butcher, das ist der Schlachter, Crossing, eine Kreuzung, ein Kreuzweg. Und so ein bisschen ist es auch so, dass sich dieser Will Andrews in diesem Ort entscheidet. Und er schließt sich tatsächlich an einer Gruppe von Glücksrittern, Jägern oder Schlachtern vielleicht auch, die jetzt eine der letzten verbliebenen Büffelherden suchen. Man muss wissen, die Gegend ist im Grunde schon weitestgehend büffelfrei. Die müssen sich also auf eine ewig lange, strapaziöse Reise machen. Und tatsächlich finden sie diese riesige Büffelherde. Es kommt da zu einem wahren Gemetzel. Das hat allerdings überhaupt nichts Heroisches, gar nichts Heldenhaftes, keine große Jägertat. Was ist das, was Williams da in dieser Szene zeigt? Also wofür steht dieses Abknallen der Tiere? Das hat ja irgendwie was fast Symbolisches, Biblisches.
Will Andrews ist verlockt worden in den Wilden Westen, weil er die Philosophie von Ralph Waldo Emerson kennt und mag und glaubt, in der Konfrontation mit der freien Natur, mit der wilden Natur, findet er zu sich selbst. Butcher's Crossing ist, wie Sie sagten, die Wegscheide und da muss er sich entscheiden. Und hier passiert etwas ganz Merkwürdiges, denn wir sind an einem Zeitpunkt, und das ist eine weitere Bedeutung des Titels, wo die Industrie die Natur überwältigt und überwindet, endgültig überwindet, glaube ich. Das heißt, das Abschlachten der Büffelherde steht, glaube ich, symptomatisch dafür, dass der Wilde Westen zu Ende ist, dass es vorbei ist damit, dass es diese freie Natur so gar nicht mehr gibt, wenn dann nur noch als Metapher. Und er spricht auch an einer Stelle ganz dezidiert davon, es handelt sich nicht um einen Tötungsrausch, dem Miller verfällt, sondern dem mechanisierten Töten. Das ist das industrielle Töten, was er gleichzeitig hier anspricht. Und ein wenig einfließen wird die Erfahrung von John Williams während des Zweiten Weltkrieges, wo er in Burma stationiert war und einmal mit einem Flugzeug rübergeschickt wurde, um Tote aufzusammeln, um diese Hundemarken von Leichen abzubrechen. Das heißt, er ist über ein Leichenfeld gestiefelt und hat diese Marken eingesammelt. Und ich glaube, das war eine sehr ferne, aber doch eine wichtige Verarbeitung dieser Zeit.
Mhm. Was ja interessant ist, also wir entdecken ja gerade diesen Autor John Williams wieder, also Stoner, den Sie ja auch übersetzt haben, der erfährt jetzt sozusagen seinen späten Kultstatus in Deutschland quasi, die Literatur. Was hat der, also der Roman ist in den 60er Jahren erschienen, wie hat er damals auf die Leute gewirkt?
Kaum. Er ist fast untergegangen, hat sich maximal, glaube ich, 5000 Mal verkauft.
Unfassbar.
Sollte eingeordnet werden als Western, um sozusagen im Fluss mit Zane Grey-Roman verkauft zu werden. Und John Williams hat sich dezidiert geweigert, hat gesagt, es war eine Neuauflage im Gespräch, aber nur unter der Bedingung, dass Western auf dem Titel steht. Und hat gesagt, nein, das ist es gerade nicht. Ich versuche, etwas weit Ehrlicheres zu schaffen, als das, was diese Romane machen.
Mhm. Bernhard Robben, Sie haben ja nun, haben wir gerade auch gehört, beide übersetzt. Ich glaube, Sie arbeiten jetzt auch schon wieder an dem nächsten. Ne? Ich habe gelesen, es kommt bald Augustus raus im nächsten Jahr.
Die Übersetzung ist fertig. Ich denke, der Roman kommt nächstes Jahr.
Ja. Was fasziniert Sie denn so an der Sprache, die Sie hier vorfinden?
Der englische Schriftsteller Ian McEwan hat mal gesagt, die Sprache von John Williams sei klar wie Glas. Ich glaube, was er damit meint, ist, dass der Leser so unmittelbar mit den Dingen konfrontiert wird, dass man das Gefühl hat, sie haben gar keine Worte oder sie brauchen gar keine Worte mehr. Man taucht in diese Welt ein und das ist für mich natürlich als Übersetzer ein absoluter Glücksfall. Und er hat leider nur diese drei Romane geschrieben. Ich würde gern weiterarbeiten.
Umso schöner, dass Sie endlich auch hier zu lesen, zu haben sind, dank Ihrer Übersetzung John Williams Butchers oder Butcher's Crossing aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben übersetzt. Bei DTV erschienen, kostet 21,90 Euro. Vielen Dank, Herr Robben, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Besten Dank.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Wir sind so jung. Wir sind so unglaublich jung. Wir sind 22 Jahre alt. Wir haben noch so viel Zeit.
Die junge Frau, die das sagt, ist begabt, wunderschön und beliebt. Sie heißt Marina Keegan und sagt diesen Satz in ihrer Abschiedsrede in Yale, wo sie studiert hat. Doch entgegen ihrer eigenen Prophezeiung blieb ihr selbst nicht mehr viel Zeit. 5 Tage nach ihrem Uni-Abschluss prallte ihr Auto gegen eine Leitplanke. Der Wagen überschlug sich 2-mal. Die 22-Jährige war sofort tot. Doch dieser Text mit dem Titel »Das Gegenteil von Einsamkeit« blieb und wurde posthum millionenfach im Netz geteilt. Jetzt ist unter dem gleichen Titel der literarische Nachlass von Marina Keegan erschienen, als Buch bei S. Fischer und als Hörbuch bei Argon. Marion, Was ist das für ein Nachlass? Also hatte diese junge Frau überhaupt schon so viel geschrieben mit 22?
Ja, sie hat tatsächlich sehr viel geschrieben. Ich weiß ja nicht, was du mit Anfang 20 so gemacht hast. Also ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich mal machen wollte. Also gar nicht. Und sie wusste
genauso, tatsächlich.
Ja, aber sie wusste schon sehr, sehr früh und sehr genau, dass sie Schriftstellerin werden wollte. Und sie hatte diesen Plan mit einer großen Konsequenz dann auch verfolgt. Einer Konsequenz, die noch größer wurde, als ein Autor in einer Gastvorlesung an ihrer Uni sagte, es sei heutzutage fast unmöglich, als Schriftsteller den Durchbruch zu schaffen. Also es ist ja sehr desillusionierend. Mhm. Aber das hat offenbar ihren Ehrgeiz angefeuert und sie hat geschrieben und geschrieben und geschrieben, also Erzählungen, Essays, Theaterstücke. Und in diesem Band bzw. dem Hörbuch sind eben der von dir schon erwähnte Text, Das Gegenteil von Einsamkeit, drin, dann diverse andere Essays und ganz unterschiedliche Erzählungen. Wir hören mal in einer rein, da hören wir von einer jungen Frau, deren Freund plötzlich an einem Aneurysma stirbt und der ein Tagebuch hinterlässt, durch das sie erfährt, was er alles nicht an ihr mochte und dass er seine Ex-Freundin im Grunde viel mehr geliebt hat als sie, was sie natürlich am Boden zerstört.
Ich ging auf die Toilette und übergab mich. Ich spülte mir den Mund überm Waschbecken aus, aber mir wurde wieder übel und ich übergab mich ein zweites Mal, setzte mich hin und presste die Finger in die Stirn. Noch nie im Leben war ich mir so abstoßend vorgekommen. Nicht abstoßend, aber leer, geschlagen. Als hätte mir jemand einen Schraubenschlüssel in den Bauch gebohrt und umgedreht. Ich versuchte mir einzureden, dass ich ähnliche Gedanken gehabt hatte. Versuchte mir die Pro- und Kontraliste ins Gedächtnis zu rufen, die Charlotte und ich in der Höhle meines Schlafzimmers diskutiert hatten. Er war zu gefühlsbetont, zu eingebildet, duschte nicht oft genug. Und ich hatte auch schon besseren Sex gehabt. Aber das spielte keine Rolle.
Ja, das war die Schauspielerin Eva Meckbach, die, wie ich finde, sehr gut diesen Ton dieser mal offenen, mal schwelgerischen, mal sehnsuchtsvollen, aber wie in dem Fall auch sehr desillusionierten jungen Frau trifft.
Jetzt kriegt man ja schon so einen kleinen Eindruck, wie diese Marina Keegan schreibt. Und das klingt erstmal sehr souverän, eigentlich auch überhaupt nicht so jugendlich, wie man das vermuten könnte. Aber trotzdem, sie ist eben, ja, haben wir gehört, sehr, sehr jung gestorben. Da entsteht ja auch sehr schnell so dieser Mythos von dem jungen Genie, das den Tod fand. Ist das in diesem Fall tatsächlich berechtigt?
Naja, Genie, das weiß ich jetzt nicht. Also irgendwo wurde auch geschrieben, sie sei die Stimme der sogenannten Generation Y, was ich für ziemlichen Schwachsinn halte. Also sobald so eine Schublade aufgemacht hat, ich halte davon gar nichts. Sie ist eine junge Autorin von 22 Jahren, die Geschichten erzählt. Natürlich handeln die von der Welt, in der sie lebt, die sie umgibt. Mit 20 Jahren ist man auf der Suche nach Orientierung, nach Sinn, nach Liebe. Das ist jetzt kein spezielles Thema einer Generation, die in dieser bestimmten Zeit lebt, sondern ich glaube, das ist einfach eine Frage des Alters, des Erwachsenwerdens. Aber sie kann das eben sehr gut in Worte gießen und ist eben auch schon sehr reflektiert, auch sprachlich. In den Essays für meinen Geschmack allerdings ein bisschen zu reflektiert. Da wirkt manches schon so ein bisschen altklug. Was mich aber wirklich sehr überzeugt, waren die Geschichten, in denen sie die Perspektive der Anfang 20-Jährigen gänzlich verlässt. Also da gibt es zum Beispiel eine Erzählung aus der Perspektive eines amerikanischen Architekten, der in den Irak geht und dort für den Wiederaufbau mitverantwortlich ist und der plötzlich zwischen die Fronten gerät und in so eine Verschwörung auch reinkommt. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Also einerseits diese Männerperspektive, er schreibt immer E-Mails an seine Frau, ist dann auch verletzt, dass sie nicht antwortet und dann eben dieses Kriegsgeschehen im Hintergrund. Oder sie schreibt aus der Sicht einer älteren Frau, die einmal in der Woche zu einem jungen, blinden Mann geht und ihm vorliest und in der Annahme, er könne sie nicht sehen, zieht sie sich jedes Mal aus und liest ihm nackt vor, weil sie dadurch ihr Alter nicht mehr spürt. Und das ist auch eine ganz faszinierende Erzählung. Oder die Geschichte eines Mannes, der mit vier anderen Leuten 8 Wochen lang in einem havarierten U-Boot eingesperrt ist.
Wir hatten jedes Zeitgefühl verloren. Und die permanente Dunkelheit führte dazu, dass man sich nur schwer daran erinnern konnte, was real war und was nicht. Ich sah Tische, die es nicht gab. Ich griff nach Handläufen, die nie existiert hatten. Nach einer Weile träumte ich auch nicht mehr in Bildern, sondern wälzte mich in meinem Bett herum, während mein Gehirn Klänge und Sinneseindrücke hervorholte, die alle kalt, stählern oder unter Wasser waren. Wir redeten immer seltener über Bäume und immer häufiger über nichts, spielten endlose Spiele, bei denen wir die Namen von Elementen oder Fischarten aufzählten, bis jemand auf etwas einschlug, zu weinen anfing oder einfach nicht mehr reagierte.
Ja, das ist eine absolut klaustrophobische Geschichte, also die auch von Eva Meckbach eben wirklich auch mit einer großen Sensibilität gelesen wird. Ganz klar und unprätentiös, und trotzdem wird man wirklich absorbiert von dieser Welt oder den Welten, die Marina Keegan da erschafft. Eingeleitet wird das Hörbuch übrigens von ihrer Literaturprofessorin Anne Fadima, die in ihrem Vorwort schreibt, Marina würde nicht wollen, dass man sich an sie erinnert, weil sie tot ist. Sie würde wollen, dass man sich an sie erinnert, weil sie gut ist. Und ich denke, das hat sie auch verdient.
Das Gegenteil von Einsamkeit von Marina Keegan. Übersetzt wurde das Buch von Brigitte Jakobait. Das Hörbuch mit 5 CDs wurde von Eva Meckbach eingesprochen, ist bei Argon erschienen und kostet 19,95 Euro.
Buchmessen können ja richtig Spaß machen, wenn man Menschenmassen mag.
So wie du.
Total. Und Zeit mitbringt, so wie du. Da kann man dann nicht nur spannende Bücher entdecken, sondern auch interessante Leute treffen und kennenlernen. Du hattest ja so ein Erlebnis, Gesa, mit der Journalistin Birgit Svensson, der einzigen westlichen Journalistin, glaube ich, die noch im Irak lebt und von dort berichtet, oder? Wo habt ihr euch denn getroffen?
Das war im Grunde ein wirklich putziger Zufall. Also Birgit Svensson und ich, wir haben uns denselben Ü-Wagen geteilt. Also sie war vor mir dran mit einer Übertragung. Und so habe ich überhaupt auch nur von ihr und ihrem Buchprojekt erfahren. Sie ist als Journalistin seit vielen, vielen Jahren in der arabischen Welt unterwegs. Eine ganz sympathische, ganz taffe Person, die eben in Leipzig zusammen mit zwei irakischen Autorinnen einen ganz besonderen Buch vorgestellt hat. Die drei waren auf Lesereise in Deutschland, unter anderem auch übrigens in Berlin. Und ich habe sie jetzt hier in Berlin auch nochmal treffen können.
Mhm. Beim Stichwort Irak, da denken wir an Terror. Ich habe jetzt gerade schon wieder auch an Marina Keegan gedacht, die das ja auch thematisiert hat in ihrer Erzählung, an Bombenanschläge, an das Regime von Saddam Hussein, jetzt an den IS. Handelt denn davon auch das Buch, das da vorgestellt wurde?
Ja, auf jeden Fall. Es geht ganz viel um Krieg, um Tod, auch um Trauer, aber eben längst nicht nur. Es geht auch um das Glück, es geht auch um das ganz alltägliche Leben, allerdings immer aus der Perspektive von Frauen. Mit den Augen der Inanna heißt dieses Buch, und den Titel hat mir die Irakerin Amal so erklärt.
She is an ancient Sumerian goddess. We chose the name because it will be a name that refers to all Iraqi women who are from this lovely descent.
Imama ist eine alte sumerische Gottheit, erzählt sie, und wir haben diesen Namen gewählt, weil alle irakischen Frauen diesen wunderbaren gemeinsamen Ursprung haben. Interessanterweise sind die Darstellungen der Inanna weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden, haben mir die drei erzählt, weil diese Göttin traditionell nackt gezeigt wird, und das geht natürlich für streng religiöse Moslems überhaupt nicht.
Mhm. Das Buch versammelt nun Texte von Irakerinnen. Schreiben die denn automatisch anders als ihre, ja, weiß nicht, männlichen Kollegen?
Birgit Svensson und die zwei Autorinnen, die ich hier getroffen habe, die sagen ganz klar ja, weil Frauen auch eine ganz andere Form oder andere Formen der Gewalt erleiden. Frauen würden emotionaler schreiben, Männer rationaler, oder wie Amal mir so schön erklärt hat.
We felt that women write from inside out. But men write from outside in.
Also die Frauen schreiben von innen nach außen, die Männer von außen nach innen. Was Frauen und Männer im Irak verbindet, das ist eine riesengroße Liebe zu Büchern, speziell zu Gedichten. Da ist zum Beispiel weltberühmt die Mutanabi-Straße in Bagdad. Das ist so eine Büchermeile, wo jeder, der möchte, freitags vor der Moschee Bücher kaufen oder verkaufen kann. Und das ist wirklich eine riesenlange Straße, vollgestopft mit Büchern. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und Amal hat erzählt,
concerning poetry, it's really a historic tradition. I mean, people talk poetic way like they talk everyday language. I'm not talking only about the high or formal language, we call it Fusha.
Sie sagt, dass Gedichte seit Urzeiten in der Kultur verankert sind und dass die Leute mitunter sogar in Versen miteinander reden würden. Und zwar nicht nur in der Hochsprache, sondern auch umgangssprachig. Also da gibt es ganz eigene Themen und Versmaße. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie, weiß ich, bei so Neuköllner Rapper-Gangs, die ja dann eben immer so freestylen miteinander. Aber im Irak sieht das dann wohl gern mal so aus.
Even between friends, a poem just bursts out from somebody and says, yeah, that's good, yeah, and we start to complete it with each other.
Manchmal ist es also so, dass man mit Freunden unterwegs ist und aus einem platzt förmlich ein Vers heraus und dann freuen sich alle und dann setzt man gemeinsam das Gedicht zusammen. Und wie das dann klingt, das hat mir einmal mal vorgelesen. Hier ist das Gedicht Bagdad auf Arabisch.
Fi Bagdad. في شوارع بغداد التقطتني الحرب كنت عمياء فأعارتني النار ووحيدة فزوجتني قتلاها. وعندما عدت بلا قدمين من الأيام التي أنفقت نزهتي، تبسم القلم بوجهي، ينقل من أتون الحرب جسدي، يخفي الرؤوس على الجانبين، فأسير معتدلة بلا أوصال في بغداد طويلة لا تنتهي.
Ja, es klingt schon ungemein melodisch, musikalisch. Können denn die Frauen in dieser sehr männlich dominierten Gesellschaft vom Schreiben leben?
Das können wohl nur die allerwenigsten, aber die beiden Frauen, die ich jetzt hier getroffen habe, die nicht. Samarkand, deren Vater übrigens von Saddam erschossen wurde, weil er zu den Schiiten gehörte und das auch in einer sehr, sehr anrührenden Geschichte verarbeitet hat, die ist ausgebildete Journalistin, arbeitet in einem Archiv. Und sie hat mir über das Schreiben gesagt.
Yes, it's a hobby. I have my own my job and so many things beside it. But
für mich ist es zwar nur Hobby, aber das Schreiben heilt mich. Es gibt mir die Bedeutung des Lebens. Deshalb ist es für mich so wichtig und deshalb halte ich daran fest.
Always try to keep it not only as a hobby, but it's given me the meaning of the life.
Interessant fand ich zweierlei. Einerseits, wie sehr die Iraker versuchen, ihre Situation über Bildung und das Lernen von Sprachen und das Lesen zu verbessern und dass die Frauen in der arabischen Welt wohl enorm auf dem Vormarsch sind. Also wusstest du zum Beispiel, dass im Irak in der Politik eine Frauenquote existiert?
Echt? Nö.
25% der Sitze im Parlament müssen von Frauen besetzt werden und die Stadt Bagdad selbst hat eine Bürgermeisterin, also die erste Frau überhaupt in der arabischen Welt, die eine große Stadt regiert. Ich denke, ein Anfang ist also gemacht und das beweist dieses Buch auch sehr eindrucksvoll.
Mit den Augen von Inanna, Lyrik und Kurzprosa zeitgenössischer Autorinnen aus dem Irak, erschien im Hans-Schiller-Verlag und kostet 12,80 Euro.
Sommer 2014, Klagenfurt. Wettlesen bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, auch Bachmann-Wettbewerb genannt. Es liest Tex Rubinowitz aus Wien.
Neulich bekam ich eine Freundschaftsanfrage über Facebook. Ich bekomme oft solche Anfragen und weiß immer nicht, ob ich sie beantworten soll, was sie mir bringen könnten. Mal davon abgesehen, dass Facebook ein Wartesaal für Idioten ist und ich mich seit Jahren frage, was mache ich hier eigentlich? Aber dann kam eben diese Anfrage und die war interessant.
Und diese Anfrage kam von einer Irma, die der Erzähler zuletzt vor 30 Jahren in Wien gesehen hat, wo er mit ihr zusammenlebte. Wie die Geschichte weitergeht und wie sie erzählt war, hat die Jury des Bachmann-Preises so begeistert, dass sie dem Autor selbigen zusprach. Inzwischen hat Tex Rubinowitz aus der Geschichte ein Buch gemacht. Irma heißt es und Marion Brasch hat es gelesen.
Diese Irma muss ja ein ziemlich faszinierendes Geschöpf gewesen sein, wenn Tex Rubinowitz das ganze Buch nach ihr benennt.
Ja, offensichtlich. Also ist schon ein sehr seltsames Mädchen. Das erfährt man schon auf den ersten Seiten. Sie mag Eulenfilme. Mhm. Sie raucht quasi beidhändig und lernt aus Spaß Koreanisch. Und sie lutscht für ihr Leben gern an Batterien.
Oh.
Ja, und sie hat ein paar interessante Lebensweisheiten parat. Zum Beispiel, die Zeit der Unschuld ist vorbei, wenn das Klopapier durch Hasendraht ersetzt wird. Oder in jeder Anwesenheit ist die Abwesenheit gleich mit eingebaut oder ein Zimmer, in dem nicht geraucht wird, ist wie ein Zimmer ohne Vorhänge. Mhm. Und mit dieser Irma lebt der Erzähler, der übrigens Tex Rubinowitz heißt, zusammen in seiner 26 Quadratmeter Wohnung. Oder besser, mit ihr imitiert er das Leben, wie er schreibt. Also die beiden haben eine sehr seltsame, irgendwie auch verstohlene Art, miteinander umzugehen. Leidenschaft und Sex spielen eigentlich keine Rolle, aber trotzdem fühlen sie sich zueinander hingezogen. Auf eine sehr skurrile und mitunter auch ja pragmatische Weise. Der Erzähler schreibt, immer wenn wir getrennt waren, ersetzte eine Sehnsucht die diffuse Leerstelle namens Liebe und diese Sehnsucht war viel stärker und ja auch befriedigender als das, was wir hatten.
Also wie, die wohnen jetzt zusammen oder ist das wirklich nur diese Freundschaftsanfrage bei Facebook und die wohnt in seiner Fantasie mit ihm zusammen?
Das ist eine gute Frage. Nein, nein, also sie wohnen in seiner Geschichte durchaus zusammen und 30 Jahre später schickt sie ihm so aus heiterem Himmel diese Facebook-Anfrage und die setzt dann tatsächlich im Kopf des Erzählers Rubinowitz die Erinnerungsmaschine wirft die an. Dann erinnert er sich, wie es damals war mit Irma im Wien der 80er Jahre, wie sie so die Zeit rumgebracht haben, Irma mit nichts tun und Eulenfilme gucken und er mit
lutschen.
Genau. Und er mit Nachmittagen im Café Alt-Wien, das eigentlich auch erfüllt war von wohltuendem existenziellen Nichts. Und dann merkt man schon sehr schnell, dass diese Freundschaftsanfrage dieser Irma im Grunde nur das Alibi oder der Auslöser ist, um sich an ganz andere Sachen zu erinnern. Also zum Beispiel an seine Kindheit in Hannover, sein Erwachsenwerden in Lüneburg, Hamburg an erste seltsame bis schmerzhafte Sexerlebnisse. Überhaupt haben die Frauen, denen er so begegnet, entweder in so einen leichten Hang zum Irrsinn oder sind gewalttätig auf irgendeine bizarre Weise. Aber interessant ist, er erinnert sich nicht chronologisch in der Geschichte, sondern so, wie es ihm gerade einfällt. Eben ist er zum Beispiel noch in London, um seine erste Freundin, eine gewisse Silke, mit einem Liv Ullmann-Gesicht zu besuchen und sich von ihr auf unschöne Weise abservieren zu lassen. Und dann sehen wir ihn im nächsten Augenblick als Siebenjährigen in einem Birkenwäldchen, wo ihm etwas Unfassbares und Grausames widerfährt, dass er in einer solchen Beiläufigkeit erzählt, dass das Grauen zwischen den Zeilen bleibt. Also der Mann hat auch wirklich so erzählerische Qualitäten. Also das macht dieses Grauen umso schlimmer. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Und dann springt er wieder in der Zeit. Wir trampen mit ihm nach Dubrovnik und weiter nach Griechenland. Er hat kein Ziel, was er übrigens vor 3 Jahren schon in seinem Reisebuch mit dem schönen Titel Rumgurken wunderbar erzählt hat. Also der Weg ist eben das Ziel und genauso ist es bei diesem Buch.
Jetzt habe ich aber noch nicht so ganz verstanden, welche Rolle Irma spielt. Also ist Irma im Grunde nur Vorwand für so ein Erinnerungsbuch oder ist das ein Roman streng genommen? Also ist Irma eine fiktive Figur, die eigentlich nur ein Vehikel ist, damit Tex Rubinowitz über sich selbst erzählen kann? Was ist das denn jetzt?
Ja, also der Erzähler, der Held dieses Buches ist tatsächlich Tex Rubinowitz und wir nehmen also dann auch an, dass es Irma tatsächlich gibt. Überhaupt will man glauben, dass sich viele der Ereignisse in dieser Geschichte wirklich genau so oder ähnlich zugetragen haben. So aberwitzig sie auch sein mögen, wie zum Beispiel die Begegnung mit einem lebensmüden Türken, der sich in einem bulgarischen Schafstall die Pulsadern aufschneidet. Also so abgefahren das auch sein mag, man möchte ihm wirklich jedes Wort glauben, denn er erzählt das mit einer Selbstverständlichkeit, die über jeden Zweifel erhaben ist. Auch wenn er selbst, und das ist sehr, sehr witzig, immer wieder mit seinem eigenen Schreiben hadert. Also er sagt, es sei sowas wie das Auslaufen von Konstabler Odo. Kennst du den?
Nie gehört. Wer ist das?
Das ist der Sicherheitsoffizier und Formwandler auf Deep Space Nine, der immer alle 18 Stunden für eine gewisse Zeit in seine flüssige Form zurückkehren muss. Und Rubinowitz läuft eben auch aus beim Erzählen. Also einem Instinkt folgend, unreflektiert, ungeplant. Aber er hadert eben auch mit seinem Schreiben, baut in der Erzählung dann auch immer noch seinen Lektor mit ein, mit dem er dann gewissermaßen auf offener Bühne über den Text diskutiert. Und was den Wahrheitsgehalt betrifft, keine Ahnung, was er da erfindet. Das spielt auch gar keine Rolle. Das meiste stimmt vermutlich auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass er ein Internetforum gegründet hat oder eine Band oder dass er eine Nebenrolle in Linklaters Film Before Sunset gespielt hat. Auch interessant. Oder dass er mit Max Müller befreundet ist. Das ist ja nicht nur der Sänger der legendären Band Mutter. Der hat auch die schön expressiven Zeichnungen für das Buch beigesteuert. Bilder von Frauen, die so durchgeknallt wirken wie die Figuren in dem Buch. Das ist eine schöne, skurrile Autobiografie und Abenteuergeschichte eines tragikomischen und irgendwie auch unverwundbaren Helden, dem das Leben eher passiert, als dass er es gestaltet. Der sagt, ich stehe mir aus freier Entscheidung im Weg. Ich bin gern umständlich. Ich ziehe Lebensfreude daraus. Effizienz bringt mir nichts. Bei Logik schlafe ich ein. Umwege sind die besseren Wege ins totale Verschwinden. Das ist ein Fatalismus, den er übrigens von dieser Irma gelernt hat, womit sich der Kreis wieder schließt. Ja. Kurz, ja. Das ist ein Buch von einem Mann, der mit einigen sehr schönen Talenten begabt ist, unter anderem eben dem des Schreibens.
Ja, Irma von Tex Rubinowitz, erschienen bei Rowald, 240 Seiten, kosten 18,95 Euro. Und eines der Talente von Tex Rubinowitz neben dem Schreiben ist ja auch das Witzezeichnen und aber auch das Musikmachen. Und deshalb ist er hier mit seiner Band Mäuse Il Pullover.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Scott McCloud lebt in Kalifornien und gilt als Schöpfer großer Comic-Klassiker. In seinen Büchern Comics verstehen, Comics neu erfinden und Comics machen ergründet er die Philosophie und die Seele gezeichneter Stories. Seine neue, fast 500 Seiten umfassende Graphic Novel heißt Der Bildhauer und erzählt von einem jungen, noch unbekannten Bildhauer, der vor der Aufgabe seines Lebens steht. Der Berliner Comiczeichner Flix hat sich Scott McClouds neues Werk angesehen und ist jetzt im Studio bei Radio 1.
Ja, herzlich willkommen, Flix.
Herzlich willkommen, Tag.
Guten Tag.
Erstmal zur Geschichte. Also dieser Bildhauer, dem das Buch seinen Namen verdankt, der geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Was genau ist das für ein Vertrag?
Das sieht folgendermaßen aus. David Smith, wie der Bildhauer heißt, ist mal erfolgreich gewesen in seinen jungen Jahren, stürzt dann ab, wird von seinem Mäzen fallen gelassen und auf einmal taucht sein Onkel auf, der ihm anbietet, erfolgreich zu sein, so wie er sich das immer vorgestellt hat. Nur das Problem ist, der Onkel ist seit Jahren tot. Das heißt, der kommt nicht nur in guter Absicht. Der Deal ist, David kann alles mit seinen Händen schaffen, also jedes Material, was er anfasst, wird er formen können, ohne großen Aufwand. Und dadurch, dass er das kann, kann er alles gestalten und die größte Karriere als Bildhauer, die man sich vorstellen kann, hinlegen. Dafür lebt er nur noch 200 Tage.
Also mal nachfragen, dieser Onkel, also das habe ich jetzt nicht richtig kapiert. Das ist sozusagen eine Figur aus dem Schattenreich, aus dem Reich.
Ganz genau. Alles klar. Das ist wie Mephisto. Mhm.
Das klingt ja so ein bisschen wie draußen sind immer noch Bauarbeiten, auch am Wochenende, das macht nichts. Das klingt ja so wie so eine Superman-Geschichte, genrebezogen, wenn man so will.
Ja.
Aber was ist denn dieser Bildhauer für ein Typ? Ist der einem als Figur sympathisch oder wenigstens in seinen Motiven verständlich durchschaubar?
Total, total. Er ist im Grunde der klassische Donald Duck-Typ. Der Loser, der es ganz unten am Boden ist und der einfach nur es schaffen möchte, der gesehen werden möchte, der geliebt werden möchte. Und das ist eine Rolle, die, glaube ich, jeder Mensch nachvollziehen kann, egal ob er im künstlerischen Bereich tätig ist oder nicht.
Und wie läuft das jetzt genau ab? Also der hat 200 Tage Zeit und was für Gewissenskonflikte tun sich da auf?
Das Problem ist, dass er eigentlich erst nur denkt, er will Karriere machen. Er will als Künstler anerkannt werden und dann in diesen 200 Tagen trifft er eine Frau, in die er sich unsterblich verliebt, die Liebe seines Lebens. Und nun muss er irgendwie damit klarkommen, dass er sie irgendwann verlassen werden muss. Und traut sich ihr das aber nicht zu sagen und daraus spitzt sich der Konflikt immer mehr zu.
Jetzt gibt's ja bei Comiczeichnern, das habe ich mir also mühsam angelesen, aber es gibt ja, man spricht immer von dem sogenannten Strich, also die Art, wie gezeichnet wird. Und in diesem Fall kam mir das relativ, ja, ich möchte nicht sagen naiv vor, aber doch recht simpel. Also wie beurteilst du die zeichnerischen Qualitäten von diesem Scott McCloud?
Scott McCloud ist, das muss man wissen, kommt aus der Theorie-Ecke. Der Mann ist der Comic-Theoretiker, den wir eigentlich kennen. Er wird oft mit Sigmund Freud verglichen. Er ist der Erste, der sich so mit der Seele des Comics beschäftigt hat. Und jeder, der neue Theorien entwickelt, wird sich an ihm messen lassen müssen. Der Mann weiß, wovon er erzählt und wie er Geschichten erzählt. Zeichnerisch ist er nicht der Allerbeste. Aber das ist bei einem Comic auch nicht das Wesentliche, weil er schafft es, einen Fluss herzustellen. Er hat eine Geschichte zu erzählen. Und er hat einen Zeichenstil, der, du sagst simpel, ich würde sagen zugänglich ist. Der lässt niemanden draußen stehen. Man kann dem leicht folgen und dadurch entsteht ein richtiger Page-Turner in dieser Geschichte.
Der dennoch aber erst ab 14 Jahren ist. Warum?
Ja, das frage ich mich auch so ein bisschen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass schon Gewalt und Sex in gewissen Grad eine Rolle spielt. Klar, die Liebesszenen mit der Frau, mit der Liebe seines Lebens, sind relativ explizit, auch wenn ich es trotzdem für 14-Jährige, also die haben schon ganz andere Sachen gesehen.
Ich kenne ja Scott McClouds Werk bisher gar nicht. Du hast schon gesagt, er gilt so ein bisschen als der Sigmund Freud der Comic-Szene, hat ja so ein paar richtig gehende Erklär-Comics geschrieben, wie das Genre überhaupt funktioniert, hat diese großartige Superman-Parodie geschrieben. Jetzt frage ich mich, das ist ein Buch auf 500 Seiten, auch wenn es noch so gut gemacht ist, ist das nicht vielleicht trotzdem eher was für echte Comic-Spezialisten, für Freaks?
Nein. Nein, es ist ein Roman und so muss man es auch verstanden wissen. Der Mann hat versucht, alles, was er an theoretischem Wissen hat, endlich zu beweisen, dass er es auch selber schreiben kann. Und eine seiner Hauptaussagen in der Theorie ist, du musst eine Geschichte haben, die den Betrachter berührt. Und genau das versucht er zu schreiben und genau das schafft er. Er schafft eine Mischung aus Abenteuer, Action, Blockbuster, Kino und Liebesgeschichte, Mystery-Moment. Und das ist ganz, ganz toll. Ich hätte auch nicht gedacht, also vieles von dem, was man da sieht, kommt einem bekannt vor. Man denkt irgendwie, oh ja, kenne ich schon. Aber die Art, wie er es erzählt und die Umsetzung in den Bildern ist so besonders und neu, dass man sich auf diesen 500 Seiten auf keiner einzigen langweilt, sondern Lust hat, weiterzulesen. Und ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende hat er eine seitenweise Konstruktion von einem Stream of Consciousness. Das ist der Hammer. Man schwebt da durch und auf einmal dreht sich die Geschichte nochmal um und man erfährt Dinge über die Hauptfigur, die man vorher nur angedeutet hatte. Und also das ist ganz große Kunst. Ich war begeistert, wie schon lange von keinem Comic mehr und das nicht nur, weil ich selber zeichne.
Also Flix hat jetzt damit wirklich einen Cliffhanger hergestellt. Der Berliner Comiczeichner Flix empfiehlt Scott McCloud, The Sculpture, der Bildhauer. Der ist bei Carlsen erschienen, hat 496 Seiten, also nicht ganz 500 und kostet 34,99 €. Dankeschön.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
20 Bücher haben wir in dieser Woche wieder in Berlin und Brandenburg ausgesetzt, wie jede Woche. In diesem Fall handelt es sich um John Friedmans neuen Roman Das Blaue vom Himmel.
Und gefunden hat es und aus der Leitung gefischt haben wir Jochen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, hallo, dankeschön.
Jetzt also erstmal, ne, bevor wir hier noch zu überschwänglich werden, die Losung bitte. Was für eine Kennung steht denn da bitte schön vorne in diesem Buch drin?
Also, ich habe geschaut und in diesem Buch steht, wer blau ist, wird nur selten rot.
Sehr schön. Ha.
So, okay, und wo hast du es gefunden?
Ich war spazieren in Mitte und war am Hausvogteiplatz und da lag es da an dieser, da ist irgendwie so ein Denkmal.
Die Bank.
Genau.
Die Bank am Denkmal.
Hast du das da etwa ausgesetzt?
Diesmal nicht, aber ich habe das, glaube ich, schon damals, als ich jung war, habe ich auch
als
mal
als du jung warst, also gestern.
Ja. Okay. Aber John Friedman, den kennen ja viele, weil der einer von diesem Comedy-Duo Erkan und Stefan war. Hast du das eigentlich gemocht oder magst du es noch, dieses Duo Erkan und Stefan?
Ach, die waren mir immer ein bisschen zu klamaukig, ehrlich gesagt. Aber ich musste auch erstmal nachgucken, wer John Friedman ist. Und dann habe ich das wirklich auch so gegoogelt, als ich das Buch gefunden habe. Und
aber wir hören, du hast dich hier vorbildlich vorbereitet.
Absolut,
offenbar.
Ja.
So loben wir es uns. Aber jetzt nochmal dieser Roman. Ist der denn auch ähnlich lustig, klamaukig? Wie findest du den? Hast du schon mal eingelesen?
Der ist doch relativ ernst. Also ich habe ehrlich gesagt nur den Klappentext bisher gelesen. Und da geht es irgendwie um eine Frau, die einen Mann verloren hat und in ihrer eigenen Welt lebt. Und das klingt gar nicht so lustig und klamaukig auf den ersten Blick. Also ich bin mal gespannt.
Ja, also es ist, glaube ich, schon so doch am Ende dann so dieser klassische Feel-Good-Humor. Und also diese Frau findet natürlich noch die große Liebe und Glück und so weiter. Aber
ein Frauenbuch von einem Mann geschrieben
eigentlich
offenbar,
schon,
oder?
So ein bisschen. So kam es mir auch vor, wenn
Kick
ich mal ganz ehrlich bin.
Ja.
Was liest denn du sonst gerne, Jochen?
Also ich lese unheimlich gerne Krimis. Mein letzter war, ich muss nochmal kurz nachdenken, Die Sprache des Feuers von Don Winslow.
Den kenne ich auch. Also nicht den Roman, aber Don Winslow.
Don Winslow kennt man ja.
Ja.
Kennt
also
nicht der schlechteste in dem Genre, oder?
Finde ich auch nicht. Ich fand schon Kings of Cool sehr cool. Und die Sprache des Feuers ist auch großartig. Also hält die Spannung bis zur letzten Seite.
Also für spannende Literaturfans, da können wir schon mal ankündigen, wird in deinem schicken Buchpaket, das du ja bekommen hast, weil du hier ganz vorschriftsgemäß angerufen hast, unter anderem eben unser Favorit der Woche sein, John Williams Butcher's Crossing. Super spannend, das gefällt dir garantiert. Und ich denke, wir können da außer der Reihe auch so ein paar Krimi-Schätze machen.
Können wir ganz bestimmt machen.
Machen wir einfach knallhart.
Großartig.
Ja, Jochen, dann ganz, ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Weiterhin frohe Ostern und wenn
Danke.
Sie, liebe Hörer, sich interessieren für das Buch von John Friedman, Das Blaue vom Himmel ist bei Heine erschienen, hat 400 Seiten, kostet 14,99 €. Jochen, herzlichen Dank.
Danke euch und noch einen schönen Sonntag.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
April 1980. Die britische Band Joy Division veröffentlicht diesen Song. Der Song berührt die Leute und wird ein Hit. Doch der ihn schrieb, wird den großen Erfolg nicht mehr erleben. Ian Curtis, Sänger, Gitarrist und Songwriter von Joy Division, nimmt sich im Mai 1980 das Leben. Er war gerade 23 Jahre alt. Seine Songs haben ihn überdauert und erzählen viel über ihren Schöpfer. Jetzt ist bei Rowohlt ein umfangreicher Textband erschienen. So This Is Permanence heißt er und enthält nicht nur handschriftliche Songtexte, sondern auch Faksimiles von Notizen und anderen Dokumenten. Jan Böttcher hat die Songtexte ins Deutsche übertragen und ist jetzt live bei den Literaturagenten.
Ja, hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo.
Guten Abend.
Ja.
Bist du oder warst du eigentlich selbst immer auch großer Joy Division-Fan?
Nee, das kann ich sagen, dass das nicht der Fall ist, weil ich einfach auch einen Tick zu jung bin dafür. Ja, also New Order ist schon direkt gekommen und ich glaube Blue Monday haben wir auch schon getanzt, aber da, also Joy Division ist noch nicht drin gewesen. Ich bin 73 geboren, also das kann man sich ausrechnen, dass ich erst so ab Mitte der 80er eingetaucht bin.
Mhm. Ja, aber es ist ja tatsächlich, also Love Will Tear Us Apart, das ist ja schon sein Song, der zeitlos geworden ist, oder?
Ist
also
er,
ja. Auch über New Order hinaus.
Ja, ja, der Peter Saville oder so, der hat auch gesagt, er die Cover für ihre Platten gemacht hat, dass das eigentlich so ein bisschen die Quintessenz der ganzen Zeit ist, auch für Manchester, auch für die ganze Region und naja, da gibt es viele Theorien natürlich dazu, dass es auch ein Opfer dargestellt hat, dieser frühe Tod von Ian Curtis und daraus aus diesem Lied der gesamte Rest entstiegen ist, ja, ne, wie eine Blume. Das ist also wirklich dann ja ein großes Jahrzehnt für Manchester einfach geworden.
Also wenn du jetzt erklärtermaßen kein Joy Division Insider warst, beziehungsweise bist, wie kam es zu dieser Übersetzungsarbeit?
Das ist einfach eine Anfrage des Verlags gewesen, die sich natürlich jemanden gewünscht haben, der auch schon mit Songs gearbeitet hat. Ich bin selbst Singer-Songwriter, hatte 10 Jahre lang eine Band hier in Berlin, Herr Nilsson. Und ich glaube, es haben auch erst 2 Prosa-Übersetzer versucht, die sind abgesprungen und haben irgendwie keinen Zugriff auf die Texte gefunden. Und ich habe mir das immer schon gewünscht und auch natürlich oftmals zu Hause gemacht mit anderen Texten, ob das Dylan war oder Cohen oder Bright Eyes oder sowas, dass ich für mich so Übertragungen gemacht habe oder geguckt habe, was kann man mit diesen Dingen eigentlich anstellen, wo gibt's eine deutsche Entsprechung. Ne? Also übertragen finde ich auch besser als übersetzen, weil man doch irgendwie einen neuen Text macht und ich auch daran interessiert war, dass das im Deutschen singbar wird, irgendwie so möglicherweise singbar. Ne?
Jetzt liegt ja aber die Fallhöhe im Fall von Joy Division enorm hoch, weil diese Band ja echt kultisch verehrt wird. Mhm. Also war das vielleicht eine zusätzliche Schwierigkeit? Hat dir das vielleicht an irgendeiner Stelle Hemmungen verpasst oder machte das die Sache schwieriger?
Ja, das tut es natürlich. Man kann sich auch hinstellen und sagen, ja, ist alles nicht notwendig. Es gibt das Buch auch auf Englisch mit den Originaltexten und ich habe eigentlich 2 Arbeitsphasen sogar, aber auch erst mal 2-3 Monate mich nur mit dem Zeug zugeballert und gesagt, also jetzt mache ich erstmal die Doku-Filme und gucke mir das gesamte Leben an. Es gibt ja von der Witwe von Ian Curtis auch ein sehr schönes Buch zu ihm und habe mich wirklich eingelesen. Und dann ist aber dann natürlich irgendwann auch der Punkt erreicht, wo man davon wirklich weggehen muss. Also weil dann das Blatt Papier und auf dem der Text, der Liedtext steht, doch was eine andere Welt ist. Ja. Ja. Das steht einfach da, das Ergebnis, es gibt irgendwie eine Fassung, die jetzt autorisiert wurde, auch von der Witwe und John Savage, das sind ja eigentlich die beiden Herausgeber. Dann nützt einem dieser ganze Geist drumherum und die Millionen von Leuten, die auch genau wissen, was diese Texte bedeuten, eigentlich nichts mehr. Ne? Ja, also da muss man sich entscheiden für eine Lesart.
Wie bist du aber beim Übersetzen vorgegangen? Also hast du dir wirklich den puren Songtext genommen oder hast du den Song auch gehört? Also es hat ja
natürlich
die englische
gehört.
Poesie hat eine andere Melodik auch, ja, ne? Wenn man die ins Deutsche überträgt, muss ja irgendwie funktionieren.
Ja, ich habe da so ein kleines Nachwort geschrieben im Buch, wo ich gesagt habe, irgendwann muss man sich mal Hilfssilben schnitzen im Deutschen. Das ist einfach zu kurz, das Englische. Man kann es nicht immer, die Infinitive kann man nicht immer rüber retten. Ist es einfach bei manchen kleinen Bestandteilen, sogar Floskeln oder so, Redewendungen im Englischen, die kriegt man nicht rüber. Aber grundsätzlich ist schon der Versuch gewesen, übers Hören, die ganze Zeit auch mit Kopfhörern und erstmal den Beat, den Rhythmus zu übertragen und ihn auch im Deutschen hinzukriegen. Und wenn das nicht gelungen ist, dann muss ich halt einen zweiten Weg. Also das war dann Plan B und dann ist es auch manchmal so, dass der Reim fallen muss. Mhm. Manchmal ist es so, dass der Rhythmus fallen muss. Also wenn man von 5 Reimen nur 4 überträgt, ist das auch in Ordnung, glaube ich.
Du warst ja eben auch bei der Band Herr Nilsson dabei, hast auch da Songtexte geschrieben. Wie ist das eigentlich? Funktionieren diese Texte jetzt so, wie wir sie hier vor uns liegen haben? Würden die auch als Songtexte noch funktionieren? Oder spielt das überhaupt eine Rolle, dass du als Songtextschreiber möglicherweise dich da auch besser nähern kannst?
Die würden, glaube ich, funktionieren, aber da, weil du jetzt von der Fallhöhe sprichst, da ist es natürlich jetzt, wenn ich jetzt auf die Bühne ginge damit, das ist natürlich noch ein ganz anderer Schnack. Mhm. Also ich meine, es gibt genug englische Sänger gerade, die versuchen, wie Ian Curtis zu klingen und so. Aber deutsche Sänger, die das auch noch versuchen, das brauchen wir uns, glaube ich, nicht antun.
Du hast ja erzählt, dass du dich auch sehr viel mit Ian Curtis beschäftigt hast, mit der Band Joy Division, dass du viel dir angeguckt hast. Es gibt ja auch den großartigen Film von Anton Corbijn und so. Was erfährt man denn oder was hast du denn über den Menschen Ian Curtis durch das Übersetzen der Texte erfahren?
Also was mir nicht klar war, dass es bei 4 Jahren, die es ja eigentlich überhaupt nur ausmacht, doch noch Phasen gibt und dass sich das auch öffnet und dass es dass man auch im Nachhinein sehen kann, dass da wirklich eine große Hoffnung da war. Ich glaube, seine Bandmitglieder sagen auch, der hätte irgendwann einen Roman geschrieben und Dinge geschrieben, weil die Texte, die zum Schluss kommen, die Eternal und überhaupt die ganze Closer-Platte, die ist ja auch schon dann gespickt mit Intertexten, da hat er wirklich seine literarischen Lektüren verarbeitet und sehr offene, sehr schöne Gewebetexte so geschrieben. Während sie ja angefangen haben, wirklich mit Sex Pistols im Kopf und ach, jetzt dürfen wir auch alle, da ist jetzt jemand vorangegangen und jetzt hauen wir auf unsere Instrumente, die die haben eigentlich wirklich musikalisch wie textlich eine enorme Entwicklung gemacht innerhalb von 4 Jahren, die ich auch eigentlich fast ein bisschen gespenstisch finde. Die haben ja sogar mit so einer Faszination für die Nazis begonnen, die hießen erst Warschau, und er hat da also 2, 3 sehr seltsame Texte zu Beginn geschrieben, auch kommen auch gleich zu Beginn des Buches und so. Also da gab es so eine dunkle Faszination, waren schon sehr heftige Texte, für die sich auch die Bandmitglieder heute so ein bisschen schämen, glaube ich. Und da haben sie einfach Punk gemacht. Ne?
Ja.
Und dann kommen Pop, dann kommt natürlich die Synthetik rein in diesen Jahren.
Da kann man sich jetzt also mal richtig reinlesen. Jan Böttcher hat Ian Curtis Songtexte für den, man muss sagen, wirklich wunderschönen Band So This Is Permanence übersetzt. Herausgegeben wurde das alles von John Savage und der Witwe von Ian Curtis, Deborah Curtis. Bei Rowohlt ist der Band erschienen. 386 Seiten kosten 22,95 Euro.
Und wir hören natürlich jetzt Musik von Ian Curtis bzw. Joy Division, Shadowplay. Dankeschön, Jan Böttcher. Vielen Dank.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Er rezitiert Werther nicht, er schlüpft in seine Haut. Er erzählt nicht von seinen Liebesleiden, er verkörpert sie. Das schrieb die Süddeutsche Zeitung über den Schauspieler André Eisermann und seine Verkörperung von Goethes Werther. Bereits 1999 war er mit dessen Leiden unterwegs. Jetzt ist er es wieder. Zusammen mit dem Pianisten Jakob Wienje haucht er dem liebeskranken jungen Mann Leben ein. Und zwar am kommenden Mittwoch, den 8. April im Palais der Kulturbrauerei. Los geht's, 20 Uhr.
Und eine Doppelbuchpremiere gibt es am nächsten Donnerstag. Zum einen Julia Wolfs Romandebüt Alles ist jetzt. Daran erzählt sie von einer jungen Frau, die sich ihren Dämonen stellt und nach New York fliegt, um sie zu verstehen. Und zum anderen der neue Roman von Ulla Lenze, Die endlose Stadt heißt er, und schickt 2 Frauen auf Spurensuche nach Istanbul und Mumbai. Also 2 Buchpremieren zum Preis von 1 am 9. April um 20 Uhr in der Lettretage. Das ist am Mehringdamm 61 in Kreuzberg.
Und am Freitag kann man sich auch was Gutes tun. Da geht es im Roten Salon der Volksbühne um Jean-Patrick Manchette. Vor 20 Jahren starb der Franzose, der nicht nur Comics für Charlie Hebdo gezeichnet hat, sondern auch Journalist und Krimi-Autor war. Und er hat den sogenannten Neopolar erfunden. Das ist so eine sozialkritische Spielart des Roman Noir. Une fête pour Manchette, so heißt der Abend mit Comiclesung, Gespräch und Film. Und zwar am kommenden Freitag, 20 Uhr im Roten Salon der Volksbühne.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, du.
Wir sind am Ende.
Wir sind am Ende, aber ich finde, wir haben das doch hier doch eigentlich vergleichsweise in Würde über die Bühne
gemacht. Womit willst du das jetzt vergleichen?
Na, mit anderen Ostersonntagen.
Ach so, okay.
Ich finde, das ging heute ganz gut von der Hand.
Findest du?
Ja.
Okay, Sie können ja sich eine Meinung, Ihre eigene Meinung darüber bilden, und wir lassen Sie damit allein. In der nächsten Woche sind, glaube ich, die Kollegen dran.
So ist es, und Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Abend. Machen
Sie es gut. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören.
Radio 1. Nur für Erwachsene.